Es ist gut, wenn wir besingen, woran wir glauben, dass Gott hier ist. Das ist ganz passend auch zu dem Psalm, den wir lesen und schon gehört haben und den ich noch einmal lesen werde. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht sticht, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Aus- und Eingang von nun an, bis in Ewigkeit. Da steht zwar kein Arm, aber wir sagen dazu Arm. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort haben. Dein Wort, was uns immer wieder stärkt, korrigiert, leitet, aufbaut. Dein Wort, was wichtig ist, auch in den Ferien. Denn wir machen ja nicht Ferien von dir, sondern mit dir. Und so lass auch diese Stunde eine gesegnete Stunde sein, dass dein Wort in unsere Herzen fällt und uns verändert, verwandelt, dass Glaube in unser Herz fällt. Segne du uns jetzt. Amen. Meine Hilfe kommt. Wir haben das schon in den Liedern anklingen gehört und zum Teil auch wunderbar beschrieben. Und eigentlich ist das ein so bekannter Psalm, den wir mal hier und dort auch gesungen haben. Aber er drückt etwas ganz Tiefes aus und dazu möchte ich uns einladen, es zu entdecken. Die Welt des Alten Testaments war eine Welt voller Gefahren. Die Völker hatten eigentlich wenig Ahnung davon, wie sie mit Krankheiten oder mit Seuchen oder mit Dürren oder Hungersnöten umzugehen hatten. Überall und zu jeder Zeit, Tag oder nachts, lauerten Gefahren. Und ständig mussten sie auf der Hut sein. Entweder an Gefahren von irgendwelchen Wildtieren, Insekten, Seuchen, Wasser war nicht in Ordnung. Oder auch von Gefahren, dass sie dachten, andere Götter sind gegen sie. Sie schicken ihre Pfeile und versuchen einen zu verwunden. Israel hatte im Gegensatz zu den Nationen einen ganz anderen Gott. In ihren Liedern besangen sie ihn als Versorger, als der Allmächtige, als der Beschützer, der Erlöser, als Heiler, als eine Festung, als ein Schutz, als ein Schild, eine Burg. Wir kennen all diese Beschreibung Gottes in den Psalmen, wie Israel seinen Gott beschrieb. Aber zu der Zeit war bei den Nationen, dass sie zu verschiedenen Göttern beteten. Brauchten sie Regen, dann gingen sie zu dem Regengott, brachten ihm das entsprechende Opfer. Brauchten sie, dass die Ernte gut ist, gingen sie zu dem Fruchtbarkeitsgott, brachten entsprechende Opfer. Hatten sie eine Reise, gingen sie zu dem Reisegott, um den Reisesegen zu beten. Ja, und hatten sie einen Hass auf den Nachbarn, dann gingen sie zu dem Rachegott und haben ihn bestochen sozusagen, dass er ja ihnen Recht verschafft und die Nachbarn möglichst piesackt. Sie hatten einfach nur die eine Möglichkeit. Sie mussten gucken, wo ist der Schrein für meinen Gott? Aha, der Gott der Rache ist da. Also gingen sie hin, hatten ihre Bestechungsopfer, legten sie auf den Altar, dann machten sie ihr Brimborium, sage ich mal, und gingen nach Hause und das war's. Das war die Beziehung damals der Nationen zu ihren Göttern. Die Heiden hatten kein Bewusstsein für so einen Gott, der beständig um uns herum ist, ein Gott, der Hüter sein will. Das kannten sie gar nicht. Man musste aufpassen, ha, vielleicht war da mal irgendwie ein Gott oder man trat aus der Schutzzone heraus und ein anderer Gott konnte einen verletzen. Sie hatten Angst. Reicht die Zeremonie aus? Bin ich genug geschützt? Sie hatten Angst und Sorge, dass sie wussten, sie waren Spielball von den guten und schlechten Mächten immer wieder hin und her geworfen. Aber sie versuchten immer wieder, ihre Götter gnädig zu stimmen. Und wenn dann mal Hilfe kam, wenn sie Hilfe brauchten, Sie waren auf dem Weg alleine. Vielleicht sind sie gestürzt. Israel ist ja keine Wüste, sondern da sind sehr viele Steine. Vielleicht sind sie gestürzt. Das Pferd ist gescheut vor einer Schlange oder das Kamel. Und dann lagen sie in der brütenden Sonne. Woher kam ihnen Hilfe? Und vielleicht, das wusste man auch nicht, wenn auf dem Weg kam, vielleicht kam ja auch irgendein Zornesfluch eines Gottes auf sie. Und dann waren sie ganz, ganz verloren. Oder aber, was noch schlimmer war, der Gott schlief. Auch das kannten sie. Ihr Gott konnte schlafen. Wir wissen das ja so ein bisschen bei Elia, wo er sagt, weckt ihn doch mal auf, schreit mal ein bisschen lauter. Diese Vorstellung war auch, Gott schlummert, der muss sich mal ausruhen. Wenn man ihm so viel zu essen bringt, muss er ja verdauen und dann hat er sein Verdauungsschläfchen. Gott muss schlummern, der schläft. Man kann ihn nicht Tag und Nacht stören. Und wehe, du lagst da in der Wüste, die Sonne sticht dich, vielleicht waren da schon die Skorpione um dich herum. Woher kommt mir Hilfe? Ganz anders Israel. Israel hatte so, wie soll ich sagen, eine einzigartige Offenbarung Gottes, was in den Völkern überhaupt damals, zur damaligen Zeit nicht vorhanden war. Ein Bewusstsein, unser Gott ist ein Hüter, er sorgt für uns, er ist bei uns. Und immer wieder erfreuten sie sich, und das, deswegen haben wir die Psalmen, erfreuten sie sich an seiner Hilfe. Immer wieder sangen sie, priesen sie, tanzten sie, klatschten sie, lobten sie. Einmal heißt, macht mit allem, was ihr habt, Lärm, freut euch über Gott. Um deutlich zu machen, um der Welt drumherum deutlich zu machen, die Treue unseres Gottes ist uns sicher, 100%. Und deswegen ruft der Psalmist hier aus, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Man stellt sich so vor, sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und dann schauen sie schon auf die Berge von Jerusalem. Sie schauen nach vorne, sie schauen nach oben, weil sie wissen, da ist die Hilfe. Und weil sie unterwegs waren, deswegen sagt man Wallfahrtslied, man ging nicht spazieren, sondern man hatte ein Ziel, einen Zweck. Dann sang der eine meinetwegen an einen Teil, ich schaue auf, und der andere antwortete, meine Hilfe kommt. So wie so ein Wechselgesang, und das zog sich dann so durch den ganzen Gang der Wallfahrenden hindurch. Und der Hörer wurde damit hineingenommen und zusammen sangen sie über diesen wunderbaren Herrn, dem man vertrauen kann. Der heutige Mensch wie damals braucht Hilfe. Auch wir brauchen Hilfe. Auch wir schließen, alttestamentlich ausgedrückt, Bündnisse und versichern uns gegenseitig Hilfe, Hilfszusagen, wenn wir mal Hilfe brauchen. Die eine Hand hilft hier, die andere Hand hilft da. Und die ganzen Versicherungen gegen alle Eventualitäten kann man sich absichern, fast. Für den Fall aller Fälle. Ich weiß nicht, wie viel Versicherung ihr habt, aber sicherlich bestimmt nicht alle. Und wenn dann so ein Versicherungsvertreter kommt und sagt, ja, wenn das aber passiert, haben Sie denn da schon eine Versicherung? Ich habe hier ein gutes Angebot mit einer Zusatzversicherung. Wir versichern uns auch. Wir wissen, wir brauchen irgendwann Hilfe, immer wieder. Und der heutige Mensch sucht Hilfe. Auch das ist geblieben. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Seltsam, bei der Fußball-WM wurden wir aufgefordert, drücken Sie die Daumen für die Fußball-Weltmeisterschaft, für die deutsche Mannschaft. Daumen drücken in der heutigen Zeit, hilft das denn? Und wir merken, wo wir manchmal auch Hilfe suchen, die gar nicht so gesund ist, in Bereichen, in denen wir gar nicht suchen sollen. Es hängt davon ab, wohin wir blicken oder anders gesagt, woran wir glauben. Der Blick nach unten, wenn wir Hilfe suchen, ist immer der Blick ins Elend, in die Not. Aber der Blick nach oben stärkt mein Glauben. Der Blick nach oben lässt mich erkennen in der Nacht an den Sternen, an dem Mond oder am Tag. Gott hat das alles gemacht, Schöpfer des ganzen Himmels. Und hier sehen wir eine Grunderfahrung in Psalm 121, eine Grunderfahrung des Glaubens. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Das ist eine Grunderfahrung, die nicht nur die Menschen, die gläubigen Menschen damals hatten, sondern auch wir heute. Wovon du und ich sprechen, daran glauben wir. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Sie kommt. Und das ist eine wichtige Glaubenserfahrung. Dagegen steht die instabile Dankbarkeit. Das ist ein neues Wort, habe ich erfunden. Instabile Dankbarkeit. Habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Wenn doch, dann wusste ich nicht, dass es noch jemand erfunden hat. Was ist denn eine instabile Dankbarkeit? Ich vergesse, wenn ich in Not bin, dass Gott mir schon in 1000 Nöten geholfen hat. Ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Ich weiß, Gott hat mir da geholfen und da geholfen, aber wenn ich dann Not habe, dann habe ich gar keine Dankbarkeit mehr. Dann denke ich nur, ja. Und dann bringe ich so Glaubenssätze, eventuell hilft mir Gott, vielleicht hilft mir Gott. Ja, wenn Gott helfen möchte, kann das ja. Aber ich schaffe es nicht, meinen Glauben zu formulieren, meine Hilfe kommt. Instabile Dankbarkeit. Darüber kann man Buße tun und ich tue da oft Buße drüber. Auch ein Pastor tut Buße. Es ist nicht neu, es ist biblisch. Wenn du mich fragst, hast du den treuen Herrn schon mal, hat er dich schon mal im Stich gelassen? Wenn du mich fragen würdest, hat dein treuer Gott dich schon mal im Stich gelassen? Dann werde ich dir antworten wie in Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn ich aber selber in so einer Situation bin, bin ich manchmal gar nicht fähig, daran zu glauben. Und auch das, was Gott getan hat über die Jahre hinweg, schaffe ich manchmal nicht, obwohl er seine Hilfe in Jesus Christus geoffenbart hat, schaffe ich manchmal nicht, daran festzuhalten. Ich werde dann instabil. Darum ist es gut, dass ich mich immer selber daran erinnere, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich blicke nach oben und ich weiß, meine Hilfe kommt, ohne Unterbrechung. Jesus Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis auf die Tage, wo ich schlafe, wo ich schlummere, bis auf die Zeiten, wo ich mal nicht für euch in Deutschland sein kann, dann bin ich wahrscheinlich woanders. Ich bin jetzt nicht gerade da, bin im Urlaub. Nein, er sagt, ich bin alle Tage, und das meint auch die Nächte, dieses Wort, alle Tage da, ohne Schlummerzeit. Jederzeit kannst du klingeln, wie bei einem Notarzt, bei einer Notapotheke, und dann kommt jemand. Der Hüter schläft noch schlummert nicht. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und das ist manchmal eine Antwort, dieser Vers auf Situationen, wo wir nicht vergessen haben, dankbar zu sein, aber wo wir in eine instabile Gefühlslage kommen, wo wir so gefühlt haben, Gott hat mich vergessen. Irgendwie, Gott ist, er schläft, er antwortet nicht. Jetzt habe ich schon gefastet, gebetet, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, Lobpreis, Dankopfer gebracht, so alles, was wir neutestamentlich kennen. Aber seine Hilfe ist nicht da. Wo ist nur seine Hilfe? Ich brauche sie dringend und ich versuche irgendwie, diesen Gott aufzuwecken. Und wie viele aufrichtige Christen kennen die Situation? Wir hören, der dich behütet, schläft nicht. Und doch sind wir in gefühlten Situationen, wo wir sagen, Gott ist nicht da, ich spüre ihn nicht. Er schlummert. Ich persönlich habe für mich aus diesen Situationen gelernt. Wer von euch tritt unbekleidet vor die Tür und geht in die Gemeinde? Macht keiner. Finde ich auch gut so. Ist ein Beispiel. Aber wie oft gehen wir unbekleidet im Glauben vor die Tür? Wir gehen einfach hinaus und vergessen, dass Gott uns zugesagt hat, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Wir lassen manchmal unseren Glauben zu Hause, unsere Kleider nicht. Wir verstehen jetzt dieses Bild. Und deswegen ist für mich wichtig, dass ich immer wieder, wenn ich in Situationen komme, nicht auf die Situation schaue, meinen Blick nicht nach unten habe und auch nicht zur Seite, sondern nach oben und sage, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich spreche mir sozusagen selber Mut zu, weil das Wort Gottes sagt, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und das weckt mich auf. Ich habe da nicht das Gefühl, ach, vielleicht schläft Gott, schlummert er, sondern ich weiß, Gottes Wort gilt hundertprozentig, auch in der Situation. Dann kommt so ein schleichender Gedanke, wo bleibt denn die Hilfe Gottes? Ja, und dann komme ich in so eine instabile Lage mit Gefühlen und so, naja, und es kommt so ein Wechsel von Zweifel und von Zorn. Und ich versuche so manchmal auch meiner Wut Raum zu geben, Gott, jetzt brauche ich dich aber, komm! Ja, weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht kennen das nur fromme Pastoren. Wir kommen richtig so in Wut, wo ist jetzt Gott? Ich will jetzt, dass er mir hilft. Und dann kommt wieder der Zweifel. Ah, vielleicht will er mir auch nicht helfen, vielleicht ist es ja auch Ja, so sind wir, bin ich in so einem Wechselbad instabil. Und hier sagt es ganz einfach, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch mich gemacht hat, der auch weiß, wie es mir jetzt geht, wie es in meiner Gefühlswelt geht, der aber ganz klar sagt, meine Hilfe kommt nicht sofort von dem Herrn. Und ich beginne zu begreifen, so oft möchte ich Instant-Hilfe, sofort. Wer wartet denn schon lange bei euch beim Aldi? Da sitzt man noch da und guckt, wo macht die nächste Kasse auf, wie auf dem Sprung. Ja, und dann klingelt's und dann weißt du, okay, da kommt sie, wupp, bist du der Erste. Wir warten nicht gerne, wirklich. Wir sind es in unserer Gesellschaft, wir sind es so gewohnt. Wir rufen mal den Pastor an, alle 2 Monate rufst du mal an und dann ist er nicht da. Ja, nicht für dich da. So, wir sind es eigentlich gewohnt, dass immer jemand da ist, immer jemand für uns da ist. Und so denken wir, muss Gott sofort da sein. Er ist ja da, er sieht ja alles. Aber er schenkt, und das habe ich lernen müssen, er schenkt mir seine Hilfe so, wie er es für richtig hält, nicht wie ich es haben will. Ich kann Gott nicht zwingen. Ich kann nicht auf ihn einprügeln und sage, jetzt aber. Ich kann ihn nicht, und ich habe ein Beispiel, wer von euch verprügelt seinen Notarzt, wenn er kommt? Sagt, du kommst aber zu spät, wir haben jetzt aber auf dich gewartet. Machen wir nicht. Wir sind froh, dass er da ist. Und so genau dürfen wir auch wissen, Gott wird helfen. Er kommt zu seiner Zeit. Aber manchmal verprügeln wir ihn verbal oder gefühlstechnisch. Vielleicht habt ihr nicht so Probleme damit. Ich bin Choleriker, aber ja, er kommt zu zum Ringen. Und ich habe mich entschieden, anders zu denken. Einmal meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und das Zweite, was ich sage, ein neuer Glaubensausspruch. Eine Grunderfahrung ist ja, unseren Glauben zu bekennen. Ich freue mich über deine Hilfe. Und ich bin gespannt, wie du mir helfen wirst, wie du mit deiner Hilfe mich erfreust. Ich freue mich über deine Hilfe. Meine Hilfe kommt. Und seitdem ich versuche, in diesen Richtungen zu glauben und zu gehen, zu wandeln, entdecke ich auch, dass Gott wunderbare Hilfe schenkt. In kleinen Dingen, in persönlichen Dingen, sogar in persönlichen Wünschen, wie auch in den großen Dingen. Und ich begreife, mein Blick ist zu kurz, wenn ich schaue sofort. Mein Blick ist zu kurz, wenn ich nach unten schaue und sage, wo ist er jetzt? Mein Blick ist zu kurz, wenn ich nach innen schaue, vom Gefühlsmäßigen her. Ich muss meine Augen aufheben zu den Bergen und ihn anschauen und sagen, deine Hilfe kommt und ich freue mich über deine Hilfe. Das erweitet meinen Erfahrungshorizont und das tut gut. Das bringt mein Herz zur Ruhe. Ich darf das erzählen, eine persönliche Sache, klingt banal, aber Gott schaut auch auf die banalen Dinge, er hilft wirklich. Ich habe bei so einer Sammlung mitgemacht, wo man bei so einem Einkaufszentrum, wenn man was kauft, kriegt man noch so extra Punkte und dann kann man sich dann dafür was anderes oder extra kaufen. Und mir fehlten 14 Punkte. Und dann dachte ich, Herr, ich habe schon mal ein paar Punkte gefunden vor diesem Supermarkt, vielleicht finde ich ja heute wieder welche. Ich gehe also hin, keine Punkte gefunden. Dann habe ich was eingekauft, weil wir gegrillt haben als Gemeinde am Freitag, ein bisschen Senf. Und er sagte, ich hätte gern Punkte. Ja, erst ab 5 Euro. Naja, 2 Gläser Senf kosten nicht 5 Euro, das wisst ihr. Dann steht neben mir ein Mann und sagt, Sie können meine Punkte haben. Ach, dachte ich, das ist ja doll. Ja, habe ich gewartet. Dann hat er 15 Punkte gekriegt, 14 brauchte ich. Und dann gucke ich ihn an und sage, wie kommen Sie denn dazu, mir Ihre Punkte zu schenken? Sagt er, wir sind nicht von hier, kommen gar nicht aus Goslar, wir brauchen die gar nicht. Aber wenn es Ihnen eine Freude macht, freuen wir uns auch. Und das war mir für mich eine Predigt. Ja, so, ich habe das jetzt nicht, es war jetzt nicht eine notwendige, lebensnotwendige Hilfe, aber es war, Gott hat mich erfrischt mit seiner Gegenwart. Ich habe auch andere Dinge erlebt, wo Gott mir wirklich geholfen hat, buchstäblich. Menschen, die für mich extra einen Weg, sie sind gerade 40 Kilometer gefahren, haben mich gesehen und sind nochmal den Weg zurück, um mich abzuliefern, also die doppelte Strecke hin und her gefahren, um mir zu helfen. Menschen, die ihr Portemonnaie aufgemacht haben, um mir zu helfen. Ich habe verschiedene Notsituationen erlebt, wo Gott mir geholfen hat. Und ich freue mich auf Gottes Hilfe, weil ich weiß, Gott hilft gerne. Jakobus schreibt im ersten Kapitel, Gott gibt jedem gern und ohne Vorwurf. Er gibt. Er ist so reich, er verschenkt es. Er gibt es in Jesus Christus. Jetzt kommen wir zum weiteren Punkt, wenn wir so wallen, so gehen, so schreiten. Der Vers 5 und 6. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Ich hatte letztens Besuch und weil es ein bisschen kalt war, haben wir uns im Garten in die Sonne gesetzt. Und was meint ihr, was passiert ist? Die Sonne hat mich gestochen. Das nennt man Sonnenbrand. Und jetzt könnte man sagen, Moment, du hast doch gerade gelesen, der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche. Jetzt könnte ich ja sagen, Moment, diesen Vers, ich habe ja was ganz anderes erlebt, als da drin steht. Ich habe draußen gesessen in der Sonne und als Folge davon habe ich einen Sonnenbrand. Jetzt könnte ich ja mit meiner instabilen Lage sagen, die Bibel, die stimmt hier nicht. Habe ich ja selber erlebt. Erfahrungswerte kann ich anführen. Habe einen Sonnenbrand. Sonne hat mich gestochen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal, ich kann eine Schere nehmen und sagen, die Bibel stimmt hier nicht, schneide den Vers aus und sage, der passt nicht, der ist falsch. So wie das manche Bibelhistoriker machen, sie machen es nur auf moderne Art, sie nehmen so eine mündliche Schere, aber wir können uns das vorstellen, wenn wir die Bibel so auseinanderschneiden, wie viel davon noch drin ist. Oder ich sage, Moment, vielleicht mache ich ja was falsch. Und ihr ahnt schon, wahrscheinlich mache ich was falsch. Es ist so, ich muss mir klar werden, wenn hier drin steht, der Herr behütet mich, er ist mein Schatten über meiner rechten Hand, dass ich nicht Verstand, Gefühl und auch andere Dinge ausschalte, sondern Gott hat mich als ganzen Menschen gemacht. Und wenn ich in die Sonne gehe, dann weiß ich, ich brauche, weil ich leicht auch einen Sonnenbrand kriege, ich brauche entsprechende Hilfe. Aber wir merken manchmal in Extremsituationen, dass wir uns versteifen, dass wir meinen, das steht in dem Wort Gottes, ich erlebe es nicht und dann kündigen wir unserem Gott auf und sagen, da kommt gar keine Hilfe. Und dann in uns drin total verbittern. Aber lesen wir nochmal, der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten. Was macht ein Schatten von uns, wenn wir jetzt spazieren gehen? Wir sind nicht Lucky Luke, ihr wisst, er geht mit, egal wo wir sind. Hast du mal versucht, deinen Schatten abzuschütteln? Vergiss es, der ist immer da. Selbst auf den Fotos sieht man dann manchmal so den Schatten, ne? Ach ja. Der Schatten ist immer da und das will etwas bedeuten. Jesus Christus verspricht, alle Tage bei uns zu sein, in uns zu sein, mit uns zu sein. Hier steht Johannes 14,1, euer Herz, er schrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an nicht, weil er da ist, wie ein Schatten. Und das war in Israel ganz wichtig, da gibt es viele Sonne. Da regnet es nur 2 Monate, ich weiß es nicht genau, aber 2 Monate im Jahr und dann ist trocken, Schatten. Da gibt's nicht so viele Bäume wie hier. Und jetzt erlebe ich stütze mich auf das Wort Gottes, aber eigentlich stütze ich mich nicht auf den Blick nach oben, sondern ich gucke die Sonne an, ich gucke den Mond an und ich denke, und dann sehe ich wieder, ich schaue auf die Situation und sage, die Sonne, die Sonne hat mich doch gestochen. Wo warst du, Gott? Nein, so funktioniert das nicht, wenn wir die Dinge nehmen. Ich muss unterscheiden. Unterscheiden. Mein eigenes Ich, meine Wünsche. Ich muss unterscheiden, wem ich vertraue und wie er mich leitet. Wir sind manchmal, und das darf ich so sagen, wie kleine Kinder, die, wenn es ihnen nicht passt, und ihr kennt das, wenn man Kinder fragt, dann sagen sie, alleine machen, alleine machen, alleine machen. Ja, und so sind wir manchmal auch mit Gott, alleine machen, alleine machen. Und wenn es dann nicht klappt, kommt, holen wir die große, ihr wisst, ne, kommt die Heulboje an, und dann. Aber sind wir nicht manchmal auch so mit Gott? Ja, dann passiert irgendwas, wir lesen das Wort, aber die Erfahrung ist genau entgegen und dann setzen wir die Heulboje an. Aber was offenbart das denn? Und jetzt wird es ernst, das offenbart unseren Herzenszustand. Wie viel Rebellion da noch drin ist. Wie oft wir gegen Gott noch rebellieren. Es offenbart unser verletztes Herz. Wie wenig wir doch glauben, dass Gott uns liebt und wir ihm vertrauen. Habt ihr schon mal einem verletzten Tier versucht zu helfen? Eine Katze oder ein Hund? Das ist schwer, ne? Die verstehen einem gar nicht, dass man helfen will. Ne, so eine Katze, die fährt dann ihre Krallen auch und faucht. Ein Hund macht das Gleiche. Die versuchen abzuhauen. Denkst, blödes Tier, ich will dir helfen, ja? Und wie sind wir manchmal? Gott will uns helfen und wir fauchen und kratzen und schlagen. Ja, sag Gott, ich krieg euch schon. Ja? Ich habe Gnade für euch, ich habe Geduld. Versteht ihr? Wir sind manchmal so kurzsichtig. Deswegen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, nach oben schauen. Und deswegen fordert uns die letzten beiden Verse heraus. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Und das ist unser Wunsch und wir müssen das verstehen. Unser Herz ist verletzt. Und in diesem verletzten Herzen, dass wir nicht glauben, dass Gott uns jetzt in der Situation auch helfen möchte, in diesem verletzten Herzen, wo wir denken, na, vielleicht bin ich doch zu schlecht für Gott, müssen wir aufpassen, dass wir Gott nicht versuchen. Ihn quasi sagen, na, du überlässt mich doch meinem Schicksal, ob ich jetzt hier glaube und bete und faste oder auch nicht. Oder manchmal denken wir, ach, dann kennen wir unseren Herzenszustand nicht und denken noch, da sind irgendwelche Dämonen, die alles noch kaputt machen wollen und dann kämpfen wir wie die Berserker und es ändert sich auch nichts. Nein, es geht tiefer. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Es geht darum, dass wir hineinsehen, wem wir vertrauen. Nicht blindlings, nicht kopflos, sondern vom Herzen. Und der Schlüssel zum Verstehen von Psalm 121 ist das Wort Hüter, der Hüter. Was macht eigentlich ein Hüter? Ich werfe das mal so hinein und warte auf eure Antworten. Was macht ein Hüter? Und da können wir jetzt an die ganzen Dinge, die uns da einfallen, einmal denken. Was macht ein Hüter? Der passt auf, seine Aufgabe. Ja? Früher hatte man die Hütejungen, das ist der Hütejung. Meistens waren das die Jüngsten, wenn da so die Familie ein bisschen mehr war, der passte dann auf die Gänse, auf die Ziegen, auf die Schafe, der Hütejung. Der war den ganzen Tag damit beschäftigt, aufzupassen. Ja? Was macht ein Hüter noch? Genau, er sucht. Ne? Er merkt, Moment, da fehlt eins, wo ist das? Ja? Und dann geht er los. Hütejungen waren meistens bei Kleingruppen allein. In Israel hatte man mehrere Hirten, den Oberhirten und die Unterhirten. Weil manchmal ging eins verloren und dann musste ein Hirte hinterher und der andere blieb bei der Herde. Ja, genau. Was tut er noch? Genau, er verteidigt, er bewacht. Ja, so ein Hüter, der hat irgendwie Antennen. Und wenn der eine Gefahr sieht da hinten, das kriegt die Herde gar nicht mit. Verstehen wir eigentlich, wie oft Gott uns schon bewahrt hat? Der hat die Gefahr gesehen. Wir haben das gar nicht gemerkt. So wie Kinder. Ja, da spielen die Kinder, da kommt so ein Bzzzt und du machst Popsch und weg ist das. Ja, Da sagt das Kind nicht, danke, dass du mich vor der Hummel bewahrt hast. Das hat das gar nicht mitgekriegt. Ja, Patsch, machst du und weg. So wie wir das auch mit den Kindern machen, die kriegen das manchmal gar nicht mit. Ja, dann schnappen wir sie, zack, dahin, ne, bevor sie irgendwo reinfallen, klack, und dann spielen sie weiter. Und Gott macht das auch mit uns. Er guckt, wo Gefahr kommt, sagt, den muss ich jetzt bewahren. Wir fahren da so fröhlich unseren Weg und denken, boah, super, heute ganz, ganz bequem hierher gekommen. Er bewacht uns. Und was tut er noch? Er macht das sorgfältig. Er ist dabei zu gucken. Er plant. Ein Hüter ist nicht planlos. Und er ist auch nicht herzenslos, sondern das ist seine Aufgabe. Als Adam den Garten Eden bebauen sollte und bewahren sollte, da kommt das Wort hüten vor, im Hebräischen. Er sollte den Garten hüten. Und vielleicht klingt uns noch das im Ohr, wie Kain sagte, was soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist ein altes Bild, aber es ist heute noch aktuell. Gott ist unser Hüter. Und Sprüche sagt einmal, mehr als alles andere, bewahre, behüte dein Herz. So, wir merken, dieses Hüten kommt in der Bibel öfters vor. Und darauf lenkt uns jetzt dieser Psalmist. Er sagt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten. Er ist so ein Hüter, er ist ständig da. Und er behütet uns vom Übel. Er sieht die Sachen schon und er kann uns davor bewahren. Und er behütet meine Seele, dass ich in der Situation nicht instabil werde in Dankbarkeit und im Glauben. Es bedingt aber eine Sache, und damit sind wir beim Vers 1. Bevor der Herr meinen Ein- und Ausgang behüten kann bis in Ewigkeit, muss ich meine Augen aufheben. Und wir merken, dieses Augenaufheben, das ist nicht nur nach oben blicken, das spricht von Beziehung. Und dazu möchte ich uns jetzt herausfordern, wie ist meine und deine Beziehung zu diesem Hüter Israels? Ist Gott mein Feuerwehrgott, den ich immer nur dann brauche, wenn es brennt, wenn ich Not habe? Oder habe ich eine Beziehung, ein Bewusstsein, so wie Israel damals? Mein Gott ist immer da, er ist beständig bei mir. Mein Herz braucht nicht zu erschrecken. Ich glaube an ihn und ich glaube an seinen Sohn. Denn sie versprechen mir, da zu sein und mich hineinzugeleiten bis in die Ewigkeit. Ich hebe meine Augen auf. Das kann ich nicht voll Zorn, das kann ich nicht voll Zweifel, voller instabiler Dankbarkeit. Das kann ich nur im schlichten Vertrauen zu ihm. Und darum ist dieser Psalm ein Herzenspsalm, der uns hinterfragt, wie sieht es aus? Vertraue ich ihm? Vertraue ich diesem Hüter? Und ich möchte, dass wir unseren Namen einmal einsetzen. Jedes Mal, wenn ich oder dein kommt, dass wir unseren Namen einsetzen. Also Rico hebt seine Augen auf zu den Bergen, das ist mein Vorname. Woher kommt mir Hilfe? Ricos Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird Ricos Fuß nicht gleiten lassen und der Rico behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Ricos schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet Rico. Der Herr ist sein Schatten über seiner rechten Hand, dass Rico des Tages die Sonne nicht sticht, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet Rico vor allem Übel, er behütet seine Seele. Der Herr behütet Ricos Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und das glaube ich. Und dieses Vertrauen wünsche ich uns. Und wenn wir merken, dass wir an einigen Versen wir sagen, unser Herz sagt, ist nicht, dann lasst uns Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir aufschauen können, dass wir, und darum heißt es auch Wallfahrtslied, dass wir weiter in der Beziehung mit Gott kommen und nicht stehen bleiben, während alle anderen weiterziehen. Dass wir mitziehen können und sagen, diese Sache soll mich nicht von Gott trennen, ich möchte lernen. Wir wollen jetzt zum Schluss Gott eine Antwort geben, im Leisen, im Stillen oder wer möchte auch im Lauten, im freien Gebet. Und ich lade dazu ein. Ich werde die Zeit dann abschließen und dann werden wir noch ein Lied singen. ein Lied, das ein Gebet ist. Vielleicht kennt nicht jeder die Melodie, aber der Text, den kann man dann nachsprechen oder auch singen. Aber wir wollen beten und uns jetzt entscheiden, hebe ich wirklich meine Augen auf zu dem Herrn? Vertraue ich diesem Menschenhüter, meinem Menschenhüter? Und wir können Gott jetzt antworten, leise oder laut. Und ich schließe dann von hier oben ab. Ja, Jesus Christus, und so bitten wir dich auch um Vergebung, wo wir deiner Hilfe misstraut haben, wo wir uns vielleicht gewehrt haben, wo wir vielleicht zornig gewesen sind über deine scheinbar nicht sofort Hilfe. Wir danken dir, dass wir erkennen dürfen, von deiner Seite aus bist du wirklich immer da, wie unser eigener Schatten. Du bist bei uns. Und in deinem Wort steht nicht, dass du dich von uns trennen wirst. Auch nicht trennen, wenn wir untreu sind, bist du selber treu, denn du kannst dich selber nicht verleugnen. So möchten wir dir heute Morgen ganz neu unser Herz geben, dass, wie schon gebetet, dass unsere Beziehung zu dir fester wird. Herr, du sprichst nicht von ruhigen Zeiten, du sprichst davon, dass deine Hilfe kommt. Herr, und ich möchte diese Hilfe empfangen, egal wie sie für mich aussieht. Und ich freue mich darüber, dass du mir hilfst. Und ich danke dir, dass deine Hilfe mein Herz immer wieder auch neu stärkt und mich auf dich blicken lässt. So gib uns Gnade, dass wir aufschauen zu dir. Du, Herr, von dir kommt unsere Hilfe. Du hast alles gemacht und du hast immer eine Antwort. Hab Dank dafür. Amen.